Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo Heinersdorf, hallo Kleinbären, hallo Diedersdorf. Hier ist Großbären Inside, der Podcast rund um unsere kleine, hübsche Gemeinde und natürlich auch ihre Besonderheiten und so ein bisschen Kommunalpolitik ist natürlich auch mit bei. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute auch wieder mal als Sprecher durch die Sendung führen. Wir haben inzwischen den 27. Oktober 2023. Der Oktober neigt sich dem Ende zu. Man merkt es, die Spekulatius schmecken schon wieder und Lebkuchen sehen auch schon wieder lecker aus. Es geht Richtung Weihnachten. Es ist nicht mehr lang, dann beginnt die Adventszeit. Genießt also so ein bisschen vielleicht die Vorfreude auf ein schönes Weihnachtsfest, aber natürlich auch auf ein etwas längeres Wochenende, weil am Dienstag ist Feiertag und viele haben sich den Montag dann zusätzlich als Brückentag eben auch freigenommen. Wir sind inzwischen schon in der 155. Sendung und, das muss man auch sagen, die Woche war ambitioniert. Ambitioniert, weil sie eigentlich ins Wochenende gut gestartet ist. Wir haben nämlich ein tolles Dorffest in Heinersdorf erlebt. Dann gab es einen interessanten Finanzausschuss. Es gab die Eröffnung des Busknotens. Es gab so ein bisschen Trara über zwei, drei Dinge, die so im Hintergrund gelaufen sind. Und es gab dann am Donnerstag die Gemeindevertretersitzung. Und über alles werden wir hier und heute ein wenig berichten. Ich habe übrigens auch wieder Feedback bekommen. Und zwar ist das interessant. Ich hatte in einer der letzten Sendungen hatten wir so ein bisschen berichtet über die Entschädigungssatzung bei der Freiwilligen Feuerwehr in Großbären, die geplant ist. Und interessanterweise haben viele das durchaus auch so verstanden, wie ich es dann auch gemeint habe, dass nämlich man bei den Indianern durchaus es gut ist, die Leute, die dann nachts aufstehen und zu Einsätzen fahren, dass die dann eben auch dort, ich sage mal, einen höheren Aufwand haben und diesen dann auch finanziell erstattet bekommen. Aber das ist bei einigen gewesen, die dann auch gesagt haben, also, dass ein Gemeindebrandmeister so viel Geld kassiert, das ist dann schon wieder unpassend. Ja, unpassend ist wahrscheinlich auch das richtige Wort. Aber ja, es ist manchmal so, es gibt Menschen, die können eben im richtigen Augenblick auch mal vielleicht über sich den eigenen Schatten springen und sich überlegen, was sie da gerade tun. Und andere eben, denen ist das völlig egal. Die sind da schmerzfrei, die nehmen, wo sie es kriegen können. Gut, das ist dann manchmal leider so. In der Woche war, wie gesagt, ein bisschen was los. Es gab noch weiteres Feedback. Wir sind angesprochen worden von einigen Eltern. Auch daraus ist ein kleiner Beitrag entstanden, weil eine Kita relativ kurzfristig die Betreuungszeiten geändert hat. Und zwar so kurzfristig, dass sie eigentlich als normaler Arbeitnehmer nicht mehr reagieren können. Es sei denn, sie haben Großeltern oder finden jemand, der dann irgendwann um 5 Uhr noch was ihr Kind übernehmen möchte. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierige Situation, ohne Frage. Aber wie immer gilt, auch bei uns können wir jedes Feedback gerne nehmen. Jede Idee, jeder Vorschlag ist willkommen und wir alle wollen unsere Gemeinde weiterentwickeln. Jeder hat vielleicht Interesse und er weiß vielleicht auch ganz gut, was vielleicht unsere Gemeinde gut tun würde, weil er lebt ja auch hier. Und das gilt insbesondere für alle Zuhörer, die eben in der Gemeinde Großbären leben und arbeiten. Wenn ihr Ideen habt, dann immer gerne ran. Ja, wir haben einige dicke Bretter, die wir bohren müssen. Einige Probleme haben wir jetzt schon seit Anbeginn. Ich will nicht sagen der Zeit, das stimmt nicht, aber seit der letzten Bürgermeisterwahl, dass da eben relativ wenig passiert und wenig umgesetzt wird und eben die Problemfelder damit ja nicht kleiner werden, sondern eher größer. Aber gut, schauen wir mal, was alles die Zukunft jetzt noch so bringt. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zuhören, aber da kommt ja noch jemand anders, der möchte auch noch was sagen. Bitte.
Viel Spaß beim Zuhören.
Busbahnhof in Großbeeren eröffnet. Der Umsteigebahnhof ist mit großem Terrain, wollte ich gerade schon sagen, also einem großen Bahnhof und einem Auflaufen der Politik in Großbeeren vor kurzem eröffnet worden. Er ist ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Potsdam und dem Flughafen BER. Der Bahnhof liegt im Güterverkehrszentrum, ist an der Hauptstraße gelegen und viele, die da schon vorbeigefahren sind, haben sich ja immer gefragt, was wird da eigentlich gebaut? Nach etwas längerer Planung und Bauzeit ist er jetzt zumindest eröffnet worden. Mal so ein paar Eckdaten. Die Bauphase hat 1,3 Millionen Euro gekostet. Ähnlich viel Geld musste die Gemeinde Großbeeren für drumherum, für die Gehwege und die Umgebung ausgeben. Das Land hat die Busstation mit 863.000 Euro gefördert. Der Rest kam aus der Gemeinde Großbeeren und dem Landkreis Teltow-Fleming. Ich finde es immer interessant, wenn man sagt, das Land hat gefördert. Im Endeffekt ist das alles, egal von woher kommt, Geld des Steuerzahlers. Also der Steuerzahler hat gesagt, wir machen das. Und man hat dann unter großen, wie gesagt, dem großen Bahnhof, der Infrastrukturminister Guido Beermann von der CDU war da, die Landrätin Cornelia Wieland von den Linken und natürlich der Bürgermeister Tobias Borste von der SPD. Und wie immer hat so ein Kind natürlich viele, viele Väter und viele, viele Mütter. Aber merkwürdigerweise, die das alles mal angeregt haben und angestrebt haben, die waren gar nicht eingeladen. Hinterher haben sich dann viele dafür gelobt, wie toll sie alle mitgearbeitet haben. Mag alles sein, aber es ist schon erstaunlich, denn wenn man weiß, dass das jetzt auch schon ja einige Jahre, nämlich 6, 7 Jahre in der Pipeline ist, dann ist es schon erstaunlich, dass man zu so einer feierlichen Eröffnung nicht mal den Altbürgermeister Karl Argem eingeladen hat, weil er war einer der das auch zumindest dann nochmal mit auf, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße gebracht hat. Es ist geplant, dass an diesem Busbahnhof ganz viele Busse halten. Oh, welche Überraschung. Aber das ist das sogenannte Nordraumkonzept. Das haben wir in diesem Podcast auch schon mal erwähnt. Man hat jetzt schon alles vorbereitet, dass man rein theoretisch sogar dort eine Toilette noch bauen kann. Denn wenn irgendwann die BVG dort ranfahren würde, also die Berliner Verkehrsbetriebe, was durchaus sein kann, dann brauchen die oder möchten die für ihre Fahrer natürlich dann auch eine entsprechende Toilette. Es ist sicherlich erstmal ein guter Tag für den öffentlichen Personennahverkehr. Es ist sicherlich ein guter Tag für die Region. Man hat so ein bisschen unterschätzt, dass natürlich auch Fahrradfahrer da vielleicht hinfahren, denn es gegebenenfalls einfacher ist, aus unserer Gemeinde mit dem Fahrrad rasch dahin zu fahren und dort einzusteigen, als einen der Busse zu nehmen. Was genau sagt denn eigentlich das Nordraumkonzept? Man hat sich schon, das kann man glaube ich sagen, mit dem letzten Nahverkehrsplan Gedanken dazu gemacht, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir in einem Landkreis, der zwar eine durch die Bahn Nord-Süd-Achse, aber der irgendwie Ost-West nicht wirklich miteinander verbindet. Wir haben im gesamten Landkreis Teltow-Fleming sehr starke Achsenentwicklung. Wir haben sehr starke Pendlereinflüsse im Norden. Die haben wir natürlich im Süden nicht. Also hat man sich überlegt, okay, dann müssen wir vielleicht unterschiedliche Konzepte entwickeln, wie unsere Verkehrsträger, also dann Bahn, gut, da hat man nicht viel Einflussmöglichkeiten, das ist ja dann der VBB im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, beziehungsweise gerade der Busverkehr in dem Landkreis Teltow-Fleming organisiert wird. Das macht der VTF, Abkürzung für Verkehrsbetriebe Teltow-Fleming. Weil das sind alles, dann wenn immer einer fragt, wieso ist das so kleinstaatlich, ja, das ist eben Föderalismus. Jeder Landkreis organisiert das irgendwie selber. Geplant ist dann, dass man sagt, okay, dann lass uns in dem Nordraum doch einfach mal schauen, ob wir es nicht hinbekommen, durch eine sinnvolle Planung mehr für Pendler zu machen, die Verbindung zwischen den Gemeinden zu verbessern und insbesondere die wichtigen Knotenpunkte, nämlich den Potsdamer Hauptbahnhof als einen Knotenpunkt und den Flughafen BER als zweiter Knotenpunkt, irgendwie dann besser zu bedienen. Zurzeit ist es so, dass einige Busse fahren, die werden dann noch unterschiedlich finanziert. Jeder kennt die Geschichte vom 600er. Dort ist es so, dass die Gemeinde Großbeeren sich großzügig an diesem Bus zusammen mit dem Landkreis beteiligt, damit dann der auch angefahren wird. Ist eher ungewöhnlich. Normalerweise ist eben der Busverkehr Aufgabe des Landkreises, aber wenn eben Gemeinden mehr Fahrleistung haben wollen, als ihnen vielleicht durch den Schülerverkehr, weil das ist der Maßstab, an dem man sich ausrichtet, vielleicht mehr Busverkehr haben möchte, dann müssen die Gemeinden dann eben auch in die Tasche greifen und das eben ja zusätzlich dazu kaufen. Diese Linienkonzepte, die da kommen, haben eine sehr starke Veränderung, weil wenn man vorher sagte, durch Großbeeren fuhr eben der 600er, dann haben wir noch so ein bisschen so den 704er und den 710er, glaube ich, und 720er, der dann auch noch so ein bisschen zwischen, also eigentlich zwischen den drei Knotenpunkten Teltow-Stadt, also der S-Bahnhof Teltow-Stadt, dann Marlow und Blankenfelde als S-Bahnhof, dass so diese Querverbindung zwischen Großbeeren und Ludwigsfelde, Dahlewitz, Blankenfelde und Marlow und Teltow so ergaben ein Quadrat. Das sind so ein paar Leitungen gewesen, aber wirklich gut war das alles nicht. Man hat dann gesagt, okay, das müssen wir vielleicht anders organisieren. Und dann hat man ein Konzept aufgestellt. Also der Landkreis stellt in regelmäßigen Abständen ein sogenanntes eine Nahverkehrsplanung auf. Diese Nahverkehrsplanung ist in verschiedene Bereiche. Der Nahverkehrsplan ist jetzt gültig von 2021 bis 2025. Also man hat in 18 bereits angefangen, schon die ersten Gedanken sich dazu zu machen. Da war der alte ja noch gültig, aber der neue war schon in der Mache und man hat eben gesagt, okay, wir müssen das gegebenenfalls andersfalls machen. Was dann natürlich sehr stark geholfen hat, ist, dass einerseits die Gemeinde Großbeeren zu diesem Zeitpunkt ja sich schon an der Finanzierung des 600er Busses beteiligt hat, gleichzeitig auch gesagt hat, wenn man sich die Pendelbewegung ansieht, dann müssen wir hier mehr tun zwischen den Tangenten, also zwischen den Regionalbahnstrecken und den S-Bahnstrecken und eben der Gemeinde selbst oder den umliegenden Industriezentren. Das trifft ja jetzt nicht nur die Gemeinde Großbeeren, es trifft genauso gut die Entwicklung in Dahlewitz, es trifft Blankenfelde-Marlow, es trifft dann sogar noch weiter im Süden Richtung Ludwigsfelde. Also da ist schon Musik drin, würde der Berliner wahrscheinlich sagen. Da passiert schon eine Menge. Die Erreichbarkeit ist überschaubar, aber man wollte eben zu einer Verbesserung führen, in der Hoffnung, dass man dann eben das Netz auch der Stadtverkehre vielleicht dann gegebenenfalls auch verbessert. Für die Gemeinde Großbeeren bedeutet das, dass sicherlich wir uns dann langfristig überlegen könnten, was machen wir eigentlich mit dem 600er? Also ist da noch notwendig, dass gegebenenfalls die Gemeinde Großbeeren dort eine große finanzielle Förderung hat? Oder ist es nicht dann so, dass man gegebenenfalls das als Landeslinie sehen kann und dann wird die Finanzierung eben eine andere sein? Zukünftig wird an diesem an diesem Busbahnhof, der jetzt eröffnet wurde, natürlich eine Bahnlinie halten, die zum Heidering führt, ne, Großbeeren-Heidering, und wird damit auch den Bahnhof Großbeeren dann anschließen. Es wird mehrere Linien geben von der S-Bahn Teltow-Stadt, Regionalbahnhof Teltow, die da hingehen. Es wird eine Linie geben, die wahrscheinlich dann an die S-Bahn Bukuser Chaussee nach Berlin reingeht. Aber es wird auch Linien geben, die eben zum S-Bahnhof Marlow führen und dann natürlich auch untenrum, wenn man so möchte, Richtung Blankenfelde und natürlich auch Richtung dem anderen Mittelzentrum, nämlich Richtung Ludwigsfelde und Ludwigsfelde-Birkengrund. Das heißt, es wird da durchaus mehrere Linien geben. Wie die dann alle aussehen, das wird sich jetzt erst zeigen, weil auch wenn der Busbahnhof fertig ist, noch sind die Fahrpläne ja da. Und jetzt, oder die sind ja schon wie wild am Rühren im Hintergrund, wird man natürlich die Fahrpläne dahingehend verändern und die Busverbindung dahingehend verändern, dass man versucht, so viel wie möglich A, einerseits Verbindung zu schaffen, B, natürlich aber auch die wichtige Aufgabe des Schülerverkehrs zu erfüllen, und gleichzeitig muss man sich aber mit dann den Nachbarverkehrsträgern abstimmen, weil man das natürlich auch nicht möchte, dass man irgendwie dann auf einmal, weil die Landkreise nicht miteinander gesprochen haben, stehen sie auf einmal an der Haltestelle 20, 30, 40 Minuten. Das soll sicherlich nicht sein. Also da gibt es ganz viele tolle Sachen. Zielkorridor ist, soll dann 2025 erreicht sein, indem alle Bus- und Bahnverbindungen im Norden Teltow-Flemings so eingestellt sind, wie ich es gerade erzählt habe, dass eben relativ viele Busverbindungen da sind. Die Gemeinde Großbären selber wird, wie gesagt, sich nochmal ansehen müssen, wie verknüpfen wir eigentlich den Hauptort Großbären mit unseren drei Ortsteilen, weil das irgendwie so ein bisschen untergeht. Aber auch da wird dann sicherlich auch die weitere Entwicklung folgen. Jetzt warten wir mal ab, wie die Verkehrsträger sich diesbezüglich stellen. Wie gesagt, interessant ist, dass sich jetzt einige da hochloben für. Die SPD hat mitgeteilt, dass sie das ja schon ewig im Wahlprogramm hat. Ja, aber das haben, glaube ich, alle Parteien in unserer Gemeinde Großbären im Wahlprogramm gehabt, nämlich eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich weiß, dass ich über das Thema schon 2017 einerseits mit dem damaligen Geschäftsträger des Güterverkehrszentrums, der IPG, gesprochen habe, und ich weiß auch, dass ich schon ja damals noch im Aufsichtsrat des VTF saß und auch dafür geworben habe, damit wir im Norden eine bessere Bus- und Bahnverbindung kriegen. Ja, es ist immer noch nicht so, wie man es gerne hätte. Es ist jetzt, wird jetzt aber besser, oder es soll ja besser werden. Dieser Busknotenpunkt soll ja seine Wirkung entfalten. Jetzt müssen wir sicherlich die nächsten, ja, ich will nicht sagen Jahre, aber die nächste Zeit einfach abwarten, bis es dann soweit ist. Als kleiner Nachgang nochmal kurz, es gab ja ein Dorffest in Heinersdorf, und zwar anlässlich 720 Jahre Ersterwähnung Heinersdorf und zeitgleich 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Heinersdorf, und es war ein berauschendes Fest, was gegenüber der Feuerwehr durchgeführt wurde. Es ist dem Ortsbeirat super geglückt, ein wirklich schönes Fest zu zaubern. Viele haben sich bedankt dafür. Einige haben sogar gesagt, da war ja mehr los auch als auf dem Siegesfest. Der Ortsbeirat hat mit viel Akribie, mit aber auch einem guten Eventveranstalter eine wirklich tolle Sache für Kinder gebaut. Also es gab Hüpfbogen, es gab Kinderschminken, es gab einen Kran, der auf, weiß ich nicht, wie viele Meter es hoch waren, irgendwie 20, 25 Meter hochgefahren ist, dass man ein bisschen mal die Aussicht gucken konnte. Die Feuerwehrfahnen waren da, die Feuerwehrfahrzeuge waren da. Es gab abends eine wirklich wahnsinnige Feuershow, also kein Feuerwerk, sondern eine Feuershow. Die war wirklich beeindruckend. Das ist schon, denen ist da echt was Tolles geglückt. Jeder, der da war, schwärmt davon. Und für alle die, die da nicht dabei waren, denen kann ich nur sagen, geht zu den Ortsfesten, zu den Dorffesten. Ihr erlebt immer was, ihr trefft eure Nachbarn, und es gibt immer viel zu gucken und auch viel zu lachen und viel zu sehen. Und wir hatten einen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Einige Ausschüsse stehen ja immer unter keinem so guten Stern, gerade wenn dann einige Themen einfach ja nicht sachgerecht bearbeitet werden, beziehungsweise wieder mal viele Unterlagen fehlen. Das zwingt dann den Ausschuss letztlich in eine Position, in der er eben keine Entscheidung treffen kann. Gut, jetzt haben alle Ausschüsse nur beratende Funktion, also sie beraten, aber trotzdem bilden sie ein Urteil ab, indem man nämlich sagt, wir vom dem und dem Ausschuss sind der Meinung das, und dann gibt es darüber ein Urteil. Interessant war, dass erstaunlicherweise die einige Beschlussfassungen drauf waren, die so auch nicht drauf gehörten, dass nämlich die öffentliche Sanitätseinrichtung für den zentralen Busumsteigehaltebahnhof da drauf war. Das war, glaube ich, so gar nicht geplant. Es gab eine eine Erteilung einer Zuwendung. Und es gab wie das mal jedes Mal natürlich auch viele, viele Fragen, sodass der Finanzausschuss über vieles entweder ablehnend beschieden hat oder gar nicht entscheiden konnte. Also gerade was so Durchführung Siegesfest 2024, also da sollte eine Grundsatzentscheidung gefällt werden. Auch die Durchführung eines kombinierten Gemeindefest und Festivals in 2024 sollte ein Beschluss gefasst werden. Das ist einfach unter dem immer unter einem haushaltsrelevanten Punkt zu sehen, weil man natürlich sagen muss, dass uns jetzt seit Monaten erzählt wird, dass die finanzielle Situation der Gemeinde sich in den nächsten Jahren massiv ändern wird. Gut, muss man mal schauen. Wir haben einige dicke Projekte vor der Brust. Merkwürdigerweise kriegen wir eben relativ wenig umgesetzt, was da die Sache nicht unbedingt besser macht. Und es gab dann einen Nachtragshaushalt, der relativ schnell eingebracht wurde. Man hat schon lange darüber spekuliert, dass es einen Nachtragshaushalt geben wird. Aber dass er dann doch kam und man eigentlich nur eine Woche wirklich Zeit hatte, um sich mit den Daten und Sachen zu beschäftigen, ist natürlich wieder eine Herausforderung für alle Ehrenamtlichen, wo man immer sagt, also es ist schon merkwürdig, wenn dann eine Verwaltung eigentlich den Ehrenamtlichen, die darüber befinden sollen, nicht wirklich die Zeit gibt. Normalerweise ist es so, dass früher gab es mal das geflügelte Wort, dass zur Einladung auch alle Unterlagen da sind. Das ist immer seltener. Es gibt immer mehr Unterlagen, die im Nachgang kommen, als Tischvorlage, teilweise sogar am selben Tag der Sitzung. Und wenn man dann einen Beruf hat, einen Job hat, dann ist das schon, naja, schwierig. Die SPD wollte unbedingt noch die kommunale Wärmeplanung drauf haben, weil der angeblich vergessen wurde. Naja, nee, die Gemeinde hat schon ein bisschen was vorgearbeitet, vorher schon, weil ja der Gesetzgeber sagt, jede Kommune muss eine kommunale Wärmeplanung haben. Deswegen braucht man da eigentlich keinen Antrag zu, weil man muss es doch eh machen. Also das ist dann so. Naja, jedenfalls gab es dann dort viele Diskussionen, es gab viele Aufschlüsse, es gab viele Nachfragen. In der Summe war das natürlich auch ja, erstaunlich, weil es gab dann zum Beispiel einen Punkt, Jahresabschluss 2011. Das muss man sich mal vorstellen. Die Gemeinde hat jetzt seit dann 12 Jahren keinen Jahresabschluss mehr. Jahresabschluss heißt, wenn man den dann fertig hat, dann weiß man ungefähr auch, was für Plus oder Minus rauskommt und das muss man dann ausgleichen. Oder man hat ein Plus und kann es dann auch politisch verwerten. Jetzt ist es so, das weiß eben keiner. Es ist erschreckend, aber naja, da nehmen wir auch Geld in die Hand wie wild, um das hinzubekommen. Aber das ist irgendwie, funktioniert das noch nicht so, wie man es gerne hätte. Insgesamt war für die Teilnehmer der Ausschuss sicherlich nicht ganz so prickelnd, weil man natürlich sagen musste, dass einiges eben, ja, viele, viele Fragen, überschaubare Antworten, aber mancher Ausschuss ist eben dann nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und wir hatten, wie immer zum Monatsende, eine Sitzung der Gemeindevertretung. Die Sitzung begann mit einem Schweigeminute für den verstorbenen ehemaligen Gemeindebrandmeister Lothar Schwarz. Ich fand es etwas, es hat mich betroffen gemacht, dass, obwohl ja allgemein bekannt war, dass es eine Schweigeminute gibt im Rahmen der Gemeindevertretung, waren nur 4 Feuerwehrkameraden da aus Diedersdorf. Die anderen waren alle nicht vor Ort. Ich weiß nicht, ob die das nicht wussten, dass das dort stattfindet oder was es sonst dort für mögliche Gründe gab. Egal. Jedenfalls hat die Gemeindevertretung ehrenvoll an Lothar Schwarz erinnert. Danach gab es dann ja das Normale, es gab einen Bericht des Bürgermeisters, dann gab es viele Informationen der Verwaltung. Eins davon war, dass auch jemand vorgestellt hat, wie ein möglicher Wochenmarkt aussehen könnte in der Gemeinde. Man ist jetzt in Abstimmung, vieles möglich, man guckt jetzt, was ist möglich, was ist sinnvoll. Einige Dinge, die dort genannt sind, ja, muss man einfach mal schauen, ob sie sich so realisieren lassen. ja, die war so ein bisschen teilweise auch auf, hat man schon bei einigen Gesichtern in den Gemeindevertretern ablesen können, für Irritationen führte, ist, dass natürlich, wie viel Zeit und Akribie die Verwaltung da reinsteckt, wo doch andere, gerade unsere Bauvorhaben, aber auch unsere soziale Infrastruktur eigentlich mehr Aufmerksamkeit benötigt hat, weil wir auch da unbedingt mal etwas hinbekommen. Und sicherlich ist ein Wochenmarkt schön, aber er ist jetzt nicht der Heilsbringer. Da haben wir ganz andere Dinge, die wir eigentlich als Pflichtaufgaben, die die Gemeinde Großbären vor der Brust hat, vor der ursprünglichen. Aber gut, dann gab es einen Bericht des Bürgermeisters zur Sitzung der Mitgliedschaften und Zweckverbände. Und es ist ganz erstaunlich gewesen, dass dort rauskam, dass der Bürgermeister auf der Fluglärmkommission jetzt schon einige Sitzungen nicht teilgenommen hat. Er ist gefragt worden, ob er alles stimmt, ob er an den letzten 4 Sitzungen nicht da war. Er hat das so bestätigt, dass ob er kann nicht sagen, ob es 4 oder 3 waren. Egal. Fakt ist ganz einfach, dass wir ja schon in unserer Region merken, dass der Fluglärm wieder etwas zunimmt. Und die Fluglärmkommission ist genau das Gremium, was dort eben ja darüber zu befinden hat. Und in der Fluglärmkommission sitzen nur die Bürgermeister oder die dort Abgeordneten von den Kommunen. Und also, dass gerade mehr Beschwerden inzwischen wieder kommen aus Großbären, obwohl die ja nicht falsch verstehen, sicherlich eine Lärmbelästigung haben, aber doch keine so eine Lärmstörung wie zum Beispiel die Diedersdorfer, ist dann das schon erstaunlich. Aber gut, jeder muss sehen, wie er seine Arbeitszeit am besten rumbringt. Da ist es dann schade. Es gab dann mehrere Fragen in der daraus folgenden Einwohnerfragestunde. Aber zuerst gab es wieder mal einen riesen Block an offenen Anfragen aus den letzten Sitzungen. Das sind inzwischen, wie gesagt, 10, 15, 20 Fragen. Und normalerweise hatten wir in unserer Geschäftsordnung drin, dass, wenn die Fragen nicht beantwortet werden können, sie dann in der nächsten Sitzung schriftlich zu beantworten sind. Das wird irgendwie, ja weiß ich auch nicht, gelebt wird das gerade nicht. Im Gegenteil, es sind wieder offene Fragen und immer wieder wird dann verwiesen auf einen Mitarbeiter, der gerade nicht da ist, dass er das hat und mitnimmt etc. Und dann fragt man wieder nach und das Interessante ist, dass dieser Mitarbeiter jetzt 3 oder 4 Monate schon nicht da war und man dann immer sich fragen muss, ja, war der jetzt so lange krank? Nein, war er nicht. Er war zwischendurch arbeiten. Er hatte auch nicht so lange Urlaub. Aber trotzdem sind die Fragen nach wie vor offen. Und das ist zunehmend ein Ärgernis. Was interessant war, wir hatten vom Haus am Heidering, das ist die Behindertenstätte vom Deutschen Roten Kreuz in Großbären, 2 Behinderte da, die über die einfach an der Einwohnerfragestunde teilnehmen wollten und die selber Fragen hatten. Und da ging es darum, um den Spielplatz in der Region da hinten, dass A, die Barrierefreiheit nicht wirklich gegeben ist, weil er keine abgesenkten Bordsteine hat. Also wenn Sie mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator da gehen, dann ist das schon, ist selbst eine kleine Stufe ein Hindernis. Das ist das eine. Und B, dass man natürlich gesagt hat, warum steht eigentlich die Bank hinten am Eingang und nicht vorne? Weil die müssen erst dann über die bucklige Wiese laufen oder mit dem Rollstuhl dahin, um sich dann dort da, oder mit dem Rollator sich dann dort da hinzusetzen. Also es ist auf offene Ohren gestoßen. Alle haben gesagt, ja, machen wir, wollen wir machen. Und dann funktioniert das schon. Dann gab es Nachfragen zu den Fahrradständern am Busbahnhof. Ja, da wird es jetzt kurzfristig auch eine Lösung geben. Dann gab es Nachfragen bezüglich der Betreuungssituation in der Kita Kunterbund. Da haben wir im Podcast einen eigenen kleinen Bericht zugemacht. Und dann gab es eben, dann sind wir irgendwann in die Anfragen für die Gemeindevertreter gestoßen. Da wurde zum Beispiel ein paar Sachen nochmal erklärt, wie die Bänke aus Diedersdorf, die jetzt inzwischen zwar schon seit über einem Monat geliefert sind, aber man es noch nicht geschafft hat, sie aufzustellen. Also nach 3 Jahren ist es dann schon so, dass man sich ja zumindest freut, dass sie jetzt schon da sind. Dann müssen sie nur noch irgendwann auch mal stehen. Dann ging es in die öffentlichen Anträge und Beschlussfassungen. Und da ist ja eine Beschlussfassung gleich am Anfang, die so ein bisschen für Irritation sorgte, nämlich die Beschlussfassung zum Bau und Unterhaltung einer öffentlichen Sanitätseinrichtung an der zentralen Busumsteigehaltestelle /Busbahnhof. Jetzt muss man wissen, dass der Bauausschuss sich damit beschäftigt hatte. Und der Bauausschuss hat einstimmig erklärt, sagt ja, wäre eine schöne Sache, aber jetzt nicht, weil man hat Kosten vorgestellt von 50.000 Euro im Jahr. Nämlich 25.000 Euro für die Reinigung dieser dann Toilette und 25.000 Euro für die permanente Beseitigung von Schäden. Das sind Erfahrungswerte, die die Nachbarkommunen hatten und die hat man natürlich dann auch zum Ansatz gebracht. Und da hat dann die Politik gesagt, nee, dann lassen wir das lieber mal. Zumal man uns eben erklärt hat, dass die Busse ja so abgestimmt sind, dass da gar nicht lange gewartet wird, weil eigentlich soll die Abstimmung so sein, dass die nur 2-3 Minuten warten und dann kommt der nächste Bus. Gut, warten wir mal ab, ob das wirklich so ist. Interessanterweise hat der Bürgermeister erzählt, er weiß gar nicht, wie das da auf die Tagesordnung kommt, weil das ist ja erstmal zurückgestellt. Okay, dann haben wir es erstmal wieder runtergenommen von der Tagesordnung. Dann gab es eine Beschlussfassung zur Erteilung von Zuwendung für das Big Bear Festival. Hier ist das Festival, was der Big Bear Verein organisiert hat, was dann kurzfristig wo die Finanzierung kurzfristig dann auf einmal nicht zu wuppen war, abgesagt. Und die Politik hatte damals gesagt, passt auf, wir können mögliche Kosten, wenn ihr da irgendwas habt, übernehmen. Da kam jetzt eine Rechnung. Allerdings hat man in den Ausschüssen schon ein leichtes Störgefühl gehabt mit diesen Rechnungen. Und dann gab es eben auch keiner war dafür, 12 dagegen und 3 haben sich enthalten. Das war schon ein Votum, mit dem viele Beobachter zumindest so nicht gerechnet hatten. Dann gab es eine Beschlussfassung über den Ausschluss paralleler Großveranstaltungen während des Siegesfestes. Also wir haben in der Gemeinde Großbeeren immer das Problem, dass man natürlich andere Veranstaltungen macht mit einem ähnlichen großen Aufwand. Und da geht es gar nicht um, dass man die Zuschauerströme nicht steuern kann, sondern geht es ganz einfach um Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Ordnungsamt. Nämlich alle die dann bei 2 Großveranstaltungen permanent am Rotieren sind und sich gegebenenfalls eben nicht teilen können, sondern die Anzahl des Personals bleibt identisch. Diese Beschlussvorlage ist mit 6 Ja-Stimmen, 5 Nein und 4 Enthaltungen zumindest zugestimmt worden, sodass der Bürgermeister jetzt etwas hat, um auf den Landkreis zuzugehen, zu sagen, ja, nee, eine Genehmigung anderer Festivitäten zeitgleich zum Siegesfest wird es dann eben zukünftig nicht geben. Dann gab es einen Grundsatzbeschluss zur Durchführung eines kombinierten Gemeindefestes und Festivals im Jahr 2024. Das wurde zwar noch mit einem Haushaltsvermerk versehen, aber grundsätzlich wurde das dann beschlossen. Und es gab einen Grundsatz oder sollte einen Grundsatzbeschluss geben zur Durchführung des Siegesfests 2024. Das wird nochmal vertagt, weil noch einige Fragen wieder nicht beantwortet sind, weil auch simpelste Fragen dann eben ohne Informationen kommen, dass die Verwaltung oder die Mehrheit der Gemeindevertreter schon sagt, pass auf, wenn wir hier 70.000 Euro in die Hand nehmen, dann darf es aber eben nicht mehr sein und wir wollen nicht, dass die 70.000 zumindest teilweise dadurch geschmälert werden, dass die Verwaltung es nicht schafft und an einen freien Mitarbeiter irgendwie Geld bezahlt, weil das würde die Leistung dann schmälern. Da war die Gefahr nach dem Motto, ja, dann kommt vielleicht ein Fahrgeschäft nicht, weil wir Mitarbeiter aber für die Organisation betreuen müssen. Das kann eigentlich auch nicht sein. Was interessant war, war die Ausschreibung für den Bauhof. Die Gemeinde Großbeeren muss ja bis zum 31.12.24 einen Bauhof errichten, weil wir aus der bestehenden Fläche raus müssen. Und die Planungsphase 1 bis 4 wurde schon mal beschlossen, aber jetzt ging es um die Entwurfsplanung, ist dann 5 bis 8 nach HOII, so nennt sich das. Die wurde reingetragen, weil eben jetzt man sagte, ja, wir haben keine Zeit, wir müssen Gas geben, Tempo machen. Aber da hat dann auch die Politik gesagt, Moment mal, hier geht doch sicherlich Genauigkeit vor Zeitschiene. zumal dort dort auch Personal geplant wurde, was jetzt nicht allen klar war, glaube ich auch, dass die Hausmeister da auch mit rein sollen. Also hat man es jetzt nochmal verschoben in den Bauausschuss und wir werden es dann zur Gemeindevertretersitzung im November sicherlich dann wieder davon berichten. Ähnlich ging es dem Nachtragshaushalt. Hier gab es verschiedene Dinge, die auch noch nicht geklärt waren. Es gab da Fragen auf die Schnelle. Und dann hat auch hier die Politik gesagt, ja komm, wir verweisen den jetzt erstmal schnell in den Ausschuss zurück. Wird dann sicherlich auch spätestens im nächsten Monat kommen. Dann gab es eine erneute Diskussion aufgrund der Petition zum Beamtenwohnhaus. Über die Petition haben wir ja in der Vergangenheit schon mehrfach berichtet. Die Petition hat das Thema jetzt erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Die Gemeindevertretung hat im Endeffekt die Petition zur Kenntnis genommen. Aber die grundlegenden Fragen haben sich ja nicht geändert. Für den Erhalt des Beamtenwohnhauses bzw. das Übertragen des Vermögens in die öffentliche Hand, also sprich in die Gemeinde Großbeeren, steht, es ist eine denkmalgeschützte Immobilie direkt im Ortskern. Wenn wir den Ortskern irgendwann entwickeln wollen, wäre es natürlich toll, wenn wir das Gebäude mit einbeziehen können. Alle negativen Punkte ist, dass wir ja schon ein denkmalgeschütztes Gebäude haben, nämlich den Bahnhof, den wir jetzt in schöner Regelmäßigkeit die letzten Jahre verfallen lassen haben. Obwohl wir seit 2 Jahren Bauantrag haben, dort hätten wir schon mal etwas umsetzen können. Eine Herausforderung ist, bei dem Beamtenwohnhaus ist es ein Wohnhaus. Das heißt, da wohnen auch Menschen drin, es ist also vermietet. Es ist eine Nutzungsänderung notwendig. Es gibt aber keinerlei Finanzierung oder Nutzungskonzept von Seiten des Bürgermeisters vorgestellt. Wenn man das wirklich hätte haben wollen, dann hätte man das ja machen können und dann hätte man gucken können, ob man nicht die Gemeindevertreter von dem Gegenteil überzeugt, wenn dann ein vernünftiges Finanzierung und Nutzungskonzept da wäre. War es aber nicht. Wie so häufig. Es sind, wenn die Gemeinde als Vermieter auftritt, gewerbliche Aktivitäten, die genehmigt werden müssen, weil eigentlich hat die Gemeinde dafür ja die Wohnungsbaugesellschaft. Über die Summen haben wir ja schon gesprochen, dass wir über 2 Millionen sind und ehrlicherweise muss man sagen, dass man für die Hälfte, also für 1 Million, wenn man dann den Seniorentreff abreißen würde, könnte man für 1 Million dort was Tolles hinbauen und hätte dann ein Haus, was vielen Nutzergruppen in unserer Gemeinde, vielen Ehrenamtlichen, vielen Vereinen dann wirklich etwas bringen würde. Die Wohnungsbaugesellschaft, die das Gebäude hätte auch kaufen können, hat damals erklärt, das ist für sie ein unkalkulierbares Risiko und würde das Unternehmen gefährden. Ja, jetzt heißt es eben auch, dass man sich das nochmal ansieht. Das Einzige, was als Ergebnis rausgekommen ist, dass die Verwaltung sich über alternative, wenn man so möchte, Finanzierungsmodelle mal Gedanken machen kann. Warum ist das interessant? Naja, das wurde bereits erwähnt, als das zum ersten Mal da war, vor über 1 Jahr. Es gibt Möglichkeiten, auch ein denkmalgeschütztes Haus zu sanieren und dieses ja mit so erfolgsversprechend machen, dass es kein Totalverlust ist. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Es gibt die sogenannte Sonderabschreibung Denkmal und Immobilien. Das heißt, eine Privatperson, die so etwas kauft und entwickelt, kann einen Großteil der Kosten sofort absetzen. Damit ist es in der Kalkulation gegebenenfalls für jemanden, der Erträge noch aus anderen Unternehmensteilen zieht, aus anderen Bereichen zieht, durchaus ein lohnendes Ziel sein, dieses Beamtenwohnhaus zu kaufen und dann zu sanieren. Aber das ist eine Möglichkeit, die seit über 1 Jahr schon da ist. Dieser Effekt der Sonder-AFA, so nennt sich das, ist im Einkommensteuergesetz geregelt, ist eben ein Problem, weil eine Gemeinde kann das nicht nutzen und eine GmbH eben auch nicht. Es muss eine Einzelperson sein, nämlich Einkommensteuer. Deswegen kann sich das dann eher lohnen. Gut, viele haben gesagt, ja, wenn ich 2 Millionen hätte, würde ich es kaufen, weiß ich nicht. Ja, der Kaufpreis ist ja gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende sind ja die Kosten für die Sanierung. Okay. Es wäre schön, wenn man es hätte. Allerdings ist jetzt eher die Frage, wenn man es wirklich gewollt hätte, hätte man schon Lösungen gefunden, weil dann hätte ich mich doch schon hingesetzt, hätte die paar Wünsche, die die Politik hätte, mit einem Konzept und einer Finanzierung hätte ich hinterlegt. Ich hätte mir jemand gesucht, der es gegebenenfalls bauen kann, wenn ich selber jetzt gerade nicht hinkriege und nicht im Haushalt abbilden kann, dann gäbe es ja Möglichkeiten. Und kleiner Hinweis am Rande: Das Rathaus und auch die komplette Feuerwehr ist genau mit so einem Modell damals gebaut worden. Das heißt, es hat jemand gebaut, der hat das dann an die Gemeinde vermietet und nach 10 Jahren gab es einen festen Kaufpreis. Das alles sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten, auch für sowas. Hätte man es gewollt, hätte es Möglichkeiten gegeben. Ja, damit endete schon die Gemeindevertretersitzung, ging dann nicht öffentlichen Teil. Da hatten wir noch so ein paar Themen, die so ein bisschen ein eher Fragen zurücklassen, aber wir sind trotzdem nicht fertig geworden. Einige Punkte müssen wir dann vor der nächsten Sitzung eben nochmal im nicht öffentlichen Teil anfangen und dort dann bearbeiten. So viel erstmal dazu. Aufregung in den sozialen Medien. Vor einigen Tagen wurde ein Post in sozialen Medien veröffentlicht, der sich mit der Situation an unserer Schule in Großbeeren beschäftigt hat. Dies war sicherlich auch der Grund, warum man dann neben noch anderen Sachen zur letzten Gemeindevertretersitzung die Polizei eingeladen hatte zum Thema Sicherheit. Die Polizei sagte aber nur, Moment mal, das ist ein bisschen ja unklar, was wollt ihr eigentlich genau? Und dann passierte nichts. Ende vom Lied war, die Polizei hat abgesagt und das Thema konnte de facto nicht erörtert werden. So geistern weiter Gerüchte über angebliche Taten, vielleicht auch tatsächliche Taten, über Dinge, die passiert sind, nach wie vor durch die Gemeinde. Und schlimm ist dann eher irgendwann auch der Umgang damit. Eine größtmögliche Transparenz nimmt jedem Gerücht seine Wirkung. Aber wenn man natürlich dann lieber nichts sagt oder man es nicht für nötig erachtet, etwas zu sagen, bleiben die Gerüchte einfach mal am Brodeln. Das können dann gegebenenfalls sogar Sachen sein, die schon lange erledigt, geklärt, strafrechtlich verfolgt, wie auch immer sind, aber sie wabern weiter und werden dann von ja, Generation zu Generation getrieben, wollte ich gerade schon sagen, aber sie bleiben dann erstmal im Raum stehen. Ärgerlich ist es allgemein immer dann, wenn Menschen wie auch immer zu Schaden kommen. Nichtsdestotrotz wäre es schön gewesen, wenn man zumindest sich über eine mögliche Strategie ausgetauscht hätte. Mehr werden wir aus diesem Bereich nicht berichten, weil wir uns eigentlich nicht der Verantwortung schuldig machen wollen, Gerüchte zu verbreiten, zumal wir nichts über mögliche Taten gesagt haben. Zwei Welten, die aufeinander stürzen. Oder auch die einfache Frage, wenn Management gefragt ist, muss es doch auch geleistet werden. Wir hatten in der Gemeinde Großbeeren in der letzten Woche einige Nachfragen von Eltern, die sich, kann man ruhig so sagen, beschwert haben, weil die Öffnungszeiten in einer unserer Kitas, nämlich in der Kita Kunterbund, massiv verändert wurden. Das heißt, die Eltern sind dann am Donnerstag, ist mitgeteilt worden, dass zum darauffolgenden Montag die Startzeiten nicht mehr 5.30 Uhr, sondern dann 7.30 Uhr sind. Normalerweise sind die Öffnungszeiten der Kita von 5.30 Uhr bis 20 Uhr und durch ja, Personalmangel, wie auch immer, sind sie dann geändert worden in 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Da beginnt dann aber eigentlich die Managementfunktion. Man hat nämlich Verträge mit den Eltern und, das muss man auch dazu sagen, keiner gibt ja sein Kind früher ab, als er wirklich muss, sondern die meisten tun dies, weil sie berufliche Verpflichtungen haben. Da gibt man dann das Kind in eine Kindertagesstätte. Jetzt gerade für Eltern, die in einem Mehrschichtbetrieb arbeiten, Dreischicht zum Beispiel, so eine Krankenschwester, die im Frühdienst um 6 Uhr anfängt, hat dann ein Problem. Ja, es ist sicherlich vieles lösbar, aber wenn du Donnerstag gesagt kriegst, ab Montag ändern sich die Zeiten, kannst du das im Regelfall kaum mit deinem Arbeitgeber durch Schichttauschen hinbekommen. Geschweige denn, dass man eine Alternativlösung findet. Glücklich der, der dann Großeltern hat, die vielleicht kurzfristig um diese Uhrzeit einspringen können. Aber wie immer, das ist schon schwierig, dann sich freizunehmen oder Schichten zu tauschen. Oder man ist dann quasi gezwungen, in Anführungsstrichen krank zu machen. Das alles kann nicht sein. Eine Kindertagesstätte, eine Gemeinde, die als Träger für eine Kindertagesstätte funktioniert, ist auch ein Dienstleister. Man hat Verträge und man sichert bezahlenden Eltern ja zu die und dieser Zeit übernehmen wir die Kinderbetreuung. Ist eine Bildungseinrichtung. Alles gut. Aber das hat da eben nicht funktioniert. Sicherlich ist es schwierig, wenn das Personal nicht da ist, ohne Frage. Aber die Gemeinde Großbären hat 3 Kindertagesstätten, Kita Kunterbund, die Kita in der Bahnhofstraße und die Heinersdorfer Spatzen. Sie haben einen Hort, der gilt ja auch als Kindertagesstätte, mit ausreichend Mitarbeitern. Da beginnt dann nämlich auch sicherlich nicht leichte Arbeit, aber durchaus eine Managementfunktion. Management gilt immer Planung, Organisation, Kontrolle. Klar kann eine Planung durch kurzfristige Ausfälle vielleicht manchmal nicht so kompensiert werden. In der sogenannten freien Wirtschaft, in draußen, dort, wo die Leute gegen Geld ihr Leib und Leben zum Markte tragen müssen, würde man Lösungen finden müssen, weil man eben genau weiß, du hast da einen Vertrag, du bist in der Verpflichtung, diesen Vertrag zu erfüllen. Und dann würde man sich Mitarbeiter schnappen und sagen, du müsstest vielleicht 1-2 Überstunden machen, nur für die eine Woche, dass wir den Leuten mehr Zeit geben, sich auf eine geänderte Situation einzustellen. Oder man guckt, ob man irgendwo anders jemand herkriegt oder man kann vielleicht die Zeiten selber ändern etc. Ich weiß sehr wohl, dass das ein permanentes, ja, wenn man so möchte, Jonglieren mit der schmalen Ressource Personal ist. Aber es gibt viele Unternehmen, die bekommen das hin. Und die sind nicht in öffentlicher Hand, sondern die sind im Regelfall in der freien Wirtschaft. Und auch in der öffentlichen Hand gibt es viele, viele gute Leiter, die mit Managementqualitäten das auch hinbekommen. In der Sitzung, in der das angesprochen wurde, mussten sich die Eltern und auch die, die gefragt haben, durchaus anhören, dass es eben nicht anders geht und man hätte dann einfach Pech gehabt. Ja, wenn man sich das manchmal so einfach machen kann. Management ist eben manchmal dann doch schon eine Herausforderung und einige springen über den Stock und andere nehmen die Latte einfach mit. Versetzung gefährdet, 6 Sätzen. So, das war's schon wieder mal. Die Zeit ist um. Wir bedanken uns dafür, dass ihr heute auch wieder bei uns in der Sendung wart. Wir hoffen natürlich, dass ihr ein wenig Spaß hattet. Und natürlich gilt es auch weiterhin, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, Feedback habt, dann gerne an uns persönlich oder wenn möglich gerne auch per E-Mail unter info@großbäreninsight.de. Wir freuen uns auf jetzt ein etwas verlängertes Wochenende. Genießt die Zeit. Viele haben sich einen Brückentag für Montag genommen. Dienstag ist Feiertag in Brandenburg. Und somit hat man dann wirklich mal ein verlängertes Wochenende. Bleibt gesund, macht das Beste draus, bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlich das gesamte Team von Großbären Insight und natürlich der Sprecher Dirk Steinhausen, euch im Besonderen. Bleibt uns gewogen, es grüßt euch herzlich, euer Dirk Steinhausen.